Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ja, heute früh schon wieder aufgewacht und festgestellt, nee, es war leider kein Traum. Corona ist immer noch in dieser Welt. Es wäre ja auch zu einfach, wenn man das einfach wegträumen und wegschlafen könnte. Wir müssen also immer noch drüber sprechen und was tun. Und Stichwort wegschlafen, man kann das Problem ja zumindest ein bisschen, nicht weg, aber kleiner impfen. Wenn auch nicht so schnell. Martin Mayer, Wissenschaftsredakteur hier im Deutschlandfunk Kultur, hat sich den Stand in Sachen Impfungen für uns angeschaut. Da war ja immer die Rede vom schleppenden und holprigen Impfstart. Eigentlich kann man zeitlich von Start schon gar nicht mehr so richtig reden. Holpert und schleppt es aber immer noch?
Ja, also insgesamt würde ich das schon so sagen. Der Hauptgrund sind Lieferschwierigkeiten. Es kommt nämlich einfach nicht so viel Impfstoff, wie das der Hersteller oder die Hersteller BioNTech und Pfizer mal zugesagt haben. Und das löst dann eine Kettenreaktion aus. Und so haben auch heute noch mal mehrere Bundesländer gemeldet, dass sie zugesagte Termine schon verschieben müssen. Wenn man sich Zahlen anguckt, der Gesundheitsminister hat mal die Zahl 300.000 Impfungen am Tag in den Impfzentren in den Raum gestellt, wenn alles klappen würde. Aktuell sind wir bei gut 60.000, also ungefähr ein Fünftel. Man merkt, es hakt, wobei ich gleichzeitig schon auch finde, vor einem Jahr hat niemand geglaubt, dass wir überhaupt so schnell einen Impfstoff haben könnten, dass der entwickelt werden kann. Jetzt ist er da und bei der gefährdetsten Gruppe oder einer der gefährdetsten Gruppen, also bei Menschen in Altenheimen, ist es bei den Zahlen so, dass ungefähr nach gut 3 Wochen Impfungen gut jeder Vierte geimpft ist. Also es gibt zumindest kleine Lichtblicke.
Das wird aber absehbar dann, Sie haben über Lieferung Produktionsschwierigkeiten gesprochen, absehbar dann sich bessern.
Ja, das kann man hoffen aus mehreren Gründen. Also wenn wir jetzt nochmal kurz bei BioNTech und Pfizer bleiben, die versprechen, dass sie die Produktionskapazitäten ausbauen können. In Hessen soll ab Mitte Februar ein neues Werk entstehen, das in Belgien das produziert, soll dann mehr herstellen können. Aber noch wichtiger, glaube ich, es gibt ja noch mehrere Impfstoffkandidaten, bei denen die Studien gut aussehen. Und gerade prüft ja die zuständige Europäische Arzneimittelbehörde einen Impfstoff eines britisch-schwedischen Pharmakonzerns. In Großbritannien wird der schon verimpft und da scheint es sehr wahrscheinlich, dass ihn die europäische Behörde für sicher und wirksam hält, dass er womöglich noch in diesem Monat zugelassen wird. Und die Zahlen, die Verträge sind geschlossen, da würde Deutschland ungefähr 56 Millionen Dosen bekommen, sagt das Gesundheitsministerium. Also beim Impfen spielt die Zeit für uns letztlich.
Uns hat unter anderem eine Mail erreicht von einer Hörerin, da ging es um das Thema Priorisierung, wer wird also wie zuerst geimpft. Und da war die Sorge da, man hätte, da ging es in dem Fall um Berlin, den mobilen Pflegedienst, die ambulanten Dienste scheinbar vergessen. Wie sieht das aus mit der Priorisierung? Läuft das gerade vernünftig?
Also was jetzt ganz genau bei der Hörerin passiert ist, kann ich schwer beurteilen. Also von den Empfehlungen her ist es so, dass die mobile Pflege schon Top-Priorität hat. Vielleicht zur Erklärung, die Ständige Impfkommission, das ist ja die Expertenrunde, die die Impfempfehlung erarbeitet hat, die gibt 6 Kategorien aus. Und vom Prinzip her ist es so, besonders gefährdete Gruppen werden zuerst geimpft. Also entweder wegen des Alters, wegen Vorerkrankungen oder eben wegen des Berufs. Nun ist es so, dass es an diesen Kategorien Kritik gab und gibt. Berufsverbände, zum Beispiel von der niedergelassenen Ärzteschaft, haben gesagt, wir sind erst in Kategorie 2, das ist zu spät. Erzieher und Lehrerinnen kommen sogar noch später dran. Auch das wird von Interessensvertretern moniert, auch zu Recht. Es sind Interessensvertretern und ich kann diese Position dann auch nachvollziehen. Also mir persönlich wäre es auch recht, wenn Journalisten ganz weit oben auf der Liste stünden und nicht erst in der letzten Gruppe 6. Aber wir haben am Anfang zu wenig Impfstoff für alle, also man muss priorisieren. Und da glaube ich, dass das bei der Ständigen Impfkommission, die wirklich Expertinnen und Forscher aus verschiedenen Berufsgruppen vereint, schon am besten aufgehoben ist.
Ein Gesprächsthema heute sind auf jeden Fall auch die Masken mal wieder. Spätestens noch mal mehr, seit die Politik ja gesagt hat, die Maskenpflicht soll wieder schärfer ausgelegt werden. Oder nicht wieder, sondern soll schärfer ausgelegt werden in Geschäften und im Nahverkehr. Da geht es jetzt um FFP2-Masken oder um die sogenannte OP-Maske, die medizinische Maske. Aber eben nicht akzeptiert dann mehr die Stoffmasken, das ganze Do-it-yourself-Zeug sozusagen. Das verwirrt natürlich manche Menschen, die jetzt über die ganzen Monate sich mit Masken beschäftigt haben.
Ja, ich glaube, das Ganze kommt ja daher, dass wir eine Mutation gerade erleben, die sich wahrscheinlich deutlich schneller und einfacher verbreitet. Wir wissen nicht genau, wie verbreitet sie in Deutschland schon ist, aber die Sorge ist eben da, dass diese Mutation die Zahlen nochmal hochtreiben könnte. Das heißt, Masken sind weiterhin wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger. Da ist es halt so, bei den Stoffmasken gibt es keinerlei Qualitätskontrolle, weil die jeder aus jedem Stoff nähen kann. Und man sieht ja durchaus auch noch immer Menschen, die beim Einkaufen oder im Bus so ein dünnes Tüchlein widerwillig über den Mund ziehen. Bei den medizinischen OP-Masken hat man zumindest Qualitätsanforderungen und kann sagen, die wirken zuverlässiger als Stoffmasken, dagegen, dass man andere ansteckt. Und bei den FFP2-Masken ist es so, die schützen einen auch selber, weil es ja Masken für den medizinischen Gebrauch sind.
Mhm. Ganz kurz noch zum Schluss, das ist dann natürlich problematisch, weil man sich nicht jeden Tag eine neue Maske kaufen kann oder kaufen will. Wie geht man damit praktisch um?
Ja, also da gibt's, fand ich, ein ganz spannendes praxisorientiertes Forschungsprojekt aus Münster. Da haben Forschende das mal ausprobiert. Ich finde, der alltagstauglichste Tipp ist, man braucht mindestens 2 Masken, weil die Forscher sagen, man kann die im Backofen desinfizieren. Man muss die Maske einen Tag trocknen lassen bei Raumtemperatur und dann eine Stunde bei 80 Grad im Backofen. Bei all dem aber dazu gesagt, wichtig, glaube ich, FFP2-Masken schützen zwar zuverlässig, aber sie sind halt Einmalartikel und deswegen gerade beim Wiederverwenden muss man eben daran auch dran denken, dass eine Maske halt ein Baustein ist gegen Ansteckung, gegen Verbreitung, aber auch wenn es nervt und auch wenn es wie ein böser Traum klingt, weil ich es immer wiederhole, aber es ist wichtig, das Wichtigste ist Kontakte reduzieren, das ist halt weiterhin das beste Mittel gegen die Pandemie.
Wissenschaftsredakteur Martin Meyer, danke sehr.